2:1 Arbeitssieg der Bayern in Wolfsburg und damit kann man mit einem guten Gefühl das Kalenderjahr 2023 beenden. Ein gutes Gefühl hat, denke ich mal, auch Jonas, mit dem ich wieder einmal bei FCB Inside Matchday genau richtig bin. Servus Jonas.
Servus Alex. Genau, absolut gutes Gefühl, denke ich, für die ganzen Bayern-Fans. Ich denke auch, wie gesagt, für den FC Bayern, der jetzt ja aufgrund der letzten Wochen auch sehr, sehr personell angeschlagen war, war das auf jeden Fall ein wichtiger 2:1 Auswärtserfolg beim VfL Wolfsburg.
Wichtiger Auswärtserfolg mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten und deswegen würde ich sagen, quatsch mal gar nicht lange um den heißen Brei, sondern schau mal direkt drauf auf das Spiel der Bayern. Wie ist dein Gefühl nach dem Spiel? Arbeitssieg habe ich am Anfang gesagt, würdest du das unterschreiben?
Definitiv. Ich fand es auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit war es relativ, hat Bayern sehr, sehr lange gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Man muss vorweg sagen, ich hätte gedacht, dass sie da vielleicht so ein bisschen schneller an die Leistung einfach anknüpfen vom furiosen Sieg gegen den VfB Stuttgart, weil Thomas Tuchel hat ja keine personellen Veränderungen vorgenommen. Es war ja 1:1 die gleiche Elf, die Stuttgart, wie gesagt, furios mit 3:0 geschlagen hat. Auf der Doppelsechs ist Goretzka und Kimmich ja nicht fit geworden und da haben wieder Pavlovic und Guerrero gespielt. Deswegen hätte ich gedacht, dass die Bayern da schneller reinkommen, aber ich finde, sie haben relativ lang gebraucht. Also sie haben das Spiel zwar bestimmt, ja, aber gleichzeitig kannst du auch sagen, dass sie noch nicht so richtig einen roten Faden im eigenen Spiel hatten.
Nee, sie haben ein bisschen gebraucht. Ich fand dann aber dann doch, dass sie dann im Endeffekt gut reinkam und ich fand, die erste Halbzeit sah dann auch sehr, sehr gut aus. Wie du schon gesagt hast, Startaufstellung genauso wie im Stuttgart-Spiel. Deswegen müssen wir da gar nicht nochmal das großartig durchgehen. Man muss auch sagen, Thomas Tuchel hatte eigentlich keine wirklichen Alternativen beim Spiel gegen die Wölfe. Ja, also ich fand dann, als sie dann in Fahrt kamen, muss man sagen, hatte ich das Gefühl, wenn wir auf die erste Halbzeit schauen, dass sie das eigentlich auch zur Halbzeit schon hätten zumachen müssen. Weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Hätten zumachen müssen, glaube ich, also gehe ich zum Teil mit. Also dafür waren mir die Chancen, also Bayern hatte Chancen. Wie gesagt, als es so Richtung halbe Stundenmarke ging, dann ging es echt gut los mit dem Müller-Kopfball-Lattentreffer. War es richtig, dass Müller das war?
Ja.
Ich glaube schon. Genau. Und dann ist ja auch das 1:0 durch Musiala gefallen, wo wir gleich nochmal draufschauen. Also ja, da hatten sie ihre Chancen. Und wenn sie es ein bisschen konsequenter ausspielen, dann können sie theoretisch noch ein Tor mehr machen, als im ersten Durchgang gefallen sind. Aber so richtig zwingend, dass die Bayern da das Spiel schon zur Pause entscheiden hätten müssen, habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil dafür war mir die ersten 25 Minuten waren mir dann doch noch zu verhalten von Münchner Seite aus. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst.
Ich habe es ein bisschen anders wahrgenommen, weil ich fand, dann war es schon auch so, dass sie eine Chance nach der anderen hatten und dann auch wirklich die Wolfsburger richtig hinten reingedrückt haben und die dann auch unter die Räder kamen. Also von daher war mein Gefühl dann schon zur Pause, vor allem als dann auch noch das 2:1 mit dem Halbzeitpfiff sozusagen gefallen ist, wo dann auch zur Halbzeit Wolfsburg auf 0,18 Expected Goals kam. Da muss ich sagen, war dann mein Gefühl, ein 2:1 geht da eigentlich nicht in Ordnung und man hätte da durchaus mit einem 3 oder 4-0 in die Pause gehen können. Aber ja, das war auch mehr ein Bauchgefühl, muss ich sagen, dann bei mir. Mit Statistiken kann ich es im Endeffekt nur belegen, weil die Wolfsburger auch einfach eigentlich gar nicht vors Bayern-Tor kamen. Du hast das Musiala-Tor gerade angesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Bei der letzten Folge nach dem Stuttgart-Spiel habe ich noch gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn aus der Dreierreihe da vorne Musiala, Müller, Sané einer treffen würde. Musiala hat dann sozusagen auf mich gehört bei seinem 100. Spiel für die Bayern. Also auch das mit 20 Jahren Rekord, muss man sagen. Und macht er gut, sein Kopfballtor, ne?
Macht er absolut gut, hat er echt sehr gut eingenickt und gleichzeitig muss man auch sagen, ich finde, ich weiß nicht, wie dir es geht, Musiala ist für mich tatsächlich so ein Spielertyp, der hat ja auch die gewisse Körpergröße, der könnte öfters mal per Kopf treffen, ich weiß nicht, ob du da mitgehst, weil ich finde, wie gesagt, er bringt eigentlich alles mit und das war jetzt erst sein zweites Kopfballtor in seiner Karriere, in seiner jungen Karriere, natürlich war es jetzt, wie gesagt, heute das 100. Bundesligaspiel für Musiala. War doch das 100. Bundesligaspiel.
Genau, Bundesliga, ich habe es eben falsch gesagt, Bundesligaspiel. Gut, dass du mich korrigierst.
Genau, so rum. Und es war ja erst sein zweites Kopfballtor. Es war tatsächlich lustigerweise wieder gegen Wolfsburg und wieder in Wolfsburg, weil vielleicht kannst du dich noch erinnern, im April 2021, da hat Jamal Musiala dann schon mal einen sehr, sehr sehenswerten Kopfballtreffer erzielt beim 3:2 Auswärtserfolg gegen die Wölfe. Und heute sozusagen wieder gegen die Niedersachsen. Das war, wie gesagt, ein lustiger Zufall. Und es war sein zweites Kopfballtor. Und ich hätte aber grundsätzlich, finde ich, da hat er auch noch Luft nach oben, dass er öfters auch mal mit dem Kopf Tore erzielt, aber gleichzeitig hast du gesehen, finde ich auch, er hat sich sehr, sehr drüber gefreut, dass Einsatz ein Kopfballtor war, weil es, wie gesagt, bei ihm nicht so oft häufig vorkommt und gleichzeitig, dass er halt mal wieder getroffen hat.
Ja, genau, vor allem das Gefühl hatte ich dann auch, dass es, glaube ich, so ein bisschen auch ein Brustlöser dann für ihn war, Musiala, der eine richtig gute Hinrunde spielt, der aber einfach ja, dann was die Scorer-Werte anging, halt nur auf 7 Scorer-Werte kam und Scorer-Punkte kam. Und deswegen, glaube ich, war das für ihn auch einfach persönlich nochmal sehr, sehr wichtig, dass er da dann seinen 8. Scorer-Punkt sozusagen noch mitnehmen konnte. Und von daher hat mich das für ihn dann sehr gefreut. Und Harry Kane hat dann ja auch genau in der Phase, über die wir eben geredet haben, nachgelegt. Wunderschönes Tor von Harry Kane, ne?
Definitiv. Und genau das war diese Phase, wo Bayern drauf und dran war, das zweite zu machen. Das hat Harry Kane dann nachgelegt. Man muss noch dazu sagen, zum Musiala-Tor, Müller hat es tatsächlich vorbereitet durch eine gute, also sehr, sehr gute Flanke, meiner Meinung nach. Und das 2:0, das Zwischenzeitliche, bereitet auch tatsächlich Thomas Müller vor. Gestern wurde ja seine Vertragsverlängerung bis 2025 bekannt gegeben. Und das hat er jetzt heute sozusagen, hat er mit Vertrauen und mit einer sehr, sehr guten Leistung auch zurückgezahlt, mit, wie gesagt, 2 Assists. Und man muss ganz klar sagen, ich weiß nicht, wie du das Kane-Tor gesehen hast, da hat Wolfsburg echt so ein bisschen geschlafen vor der Pause. Ich glaube, Kane selber hat sich so ein bisschen gewundert, wie viel Platz er tatsächlich da ja auf kurz vor dem 16 hat. Und dann Mann seiner Klasse mit seiner Abschlussqualität, der lässt sich das nicht zweimal sagen. Und dann nagelt er das halt oben rechts in Knick.
Genau, reinnageln, das hat sich dann auch Maximilian Arnold zu Herzen genommen in der 46. Minute, der dann wirklich aus dem Nichts das 1:2 noch gemacht hat. Und dann ging es in die Pause, wie gesagt, 0,18 Expected Goals von Wolfsburg zur Halbzeit. Da hätte man dann meinen können, dass die Bayern dann in der zweiten Halbzeit das Spiel weiterhin an sich reißen. Aber die zweite Halbzeit meiner Meinung nach das absolute Gegenteil. Wolfsburg eigentlich drauf und dran, noch das 2:2 zu erzielen. Und die Bayern kommen gar nicht so richtig hinten raus. Da hätte ich auch gleich, wenn wir mal den Spielverlauf so ein bisschen durchgesprochen haben, auch den einen oder anderen Spieler, den ich da gerne mal ansprechen würde. Aber wir können erstmal auf diese Phase schauen. Ich weiß nicht, wie du die wahrgenommen hast, diese zweite Halbzeit.
Ähnlich wie du, ich würde tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem Arnold-Tor. Da würden mich nämlich nochmal zwei Sachen interessieren. Ich finde, beziehungsweise eher eine, mich würde interessieren, ob du Neuer bei dem Arnold-Schuss eine Schuld zuweisen würdest, beziehungsweise ihm unterstellen würdest, dass man diesen Ball halten muss. Weil ich fand tatsächlich, dass Manuel Neuer irgendwie gar nicht so richtig vom Fleck gekommen ist bei dem Schuss. Ich weiß nicht, ob er so ein bisschen überrascht war von dem Schuss. Gleichzeitig muss man auch sagen, ich glaube, um Arnold herum standen Pavlovic, Upamecano und Kane waren es, glaube ich. Aber die haben so eine Art Sicherheitsabstand um den Wolfsburg-Kapitän rumgehalten. Und dann hat er halt einfach mal abgezogen ins kurze Eck. Und ich fand, der war ja jetzt ja nicht wirklich hundertprozentig in den Knick, sodass man sagt, absolut unhaltbar. Aber gleichzeitig hätte ich mir gedacht, dass Neuer da keine Hand dran bekommt, hat mich so ein bisschen gewundert.
Ja, also er steht halt falsch in der Szene, das muss man einfach sagen, er steht viel zu zentral und er knallt den ja aufs kurze Eck, da gibt es eigentlich meiner Meinung nach keinen Grund, warum er das so aufmacht, von daher würde ich schon sagen, dass Neuer da sehr unglücklich aussieht, das war auch mein erster Gedanke, als ich das Tor gesehen habe, von daher, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum er da so steht, warum er die Ecke so aufmacht, ob er da schon irgendwie mit einem Pass von Arnold ins Zentrum gerechnet hat und schon rübergegangen ist oder damit rechnet, dass Arnold den irgendwie aufs lange Eck probiert reinzuschlenzen. Also ich würde da auch mitgehen und sagen, Neuer sieht da nicht ganz so gut aus.
Genau, ich glaube, er war einfach so ein bisschen überrascht. Das war, wie gesagt, auch so meine Wahrnehmung. Deswegen hatte ich dich jetzt auch gefragt. So ein bisschen eine schöne Überleitung, so ein bisschen überrascht hat es mich auch, wie gesagt, wie die Bayern im zweiten Durchgang aufgetreten sind. Denn ich fand, dass der VfL deutlich verbessert aus der Kabine kam. Das muss man einerseits sagen, also die waren deutlich aggressiver und waren mutiger und haben halt viel mehr auch den Weg nach vorne gesucht. Und die Bayern, finde ich, sind wieder so ein bisschen in alte Muster verfallen, wie es vor dem 1-0 Führungstreffer war, nämlich so ein bisschen schludrig im Passspiel und einfach nicht so zielstrebig, wie es halt dann vor allen Dingen mit den Führungstreffern halt im Rücken irgendwie war. Wie hast du die Anfangsphase des zweiten Durchgangs wahrgenommen?
Ja, eigentlich genauso. Also ich muss sagen, was ich da nicht ganz nachvollziehen konnte, war, wie die Bayern, ja, wie einfach eigentlich die Wölfe die Bayern pressen konnten. Und ja, die Münchner waren damit auch total überfordert irgendwie im Spielaufbau. Und das hat mich sehr überrascht, wenn man mal überlegt, wie cool die Bayern da eigentlich sonst auch in der Vergangenheit waren. Wenn wir mal an Stuttgart-Spiel denken, hatten die Bayern nur irgendwie 37% Ballbesitz. Und in dem Spiel muss ich sagen, und da würde ich vor allem Alphonso Davies herausnehmen, den haben sie sehr gerne gepresst und er kam damit auch nicht so richtig zurecht, hat dann auch häufig die falsche Entscheidung getroffen, hätte häufig einfach mal den Ball die Linie lang schlagen können, ist dann oft ins Zentrum gedribbelt oder hat einen Pass ins Zentrum gespielt, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, wie das so einfach gehen konnte, dass sie die Bayern da so unter Druck setzen und es dann einen Wechsel einen Wechsel brauchte, dass Matthijs de Ligt für Thomas Müller reinkommen musste und man eine Dreierkette spielen musste und komplett umgestellt hat. Dann sah es meiner Meinung nach ein paar Minuten brauchten sie dann noch besser aus.
Genau, du hast es richtig angesprochen. De Ligt hat sein Comeback nach seiner Innenbandverletzung, die er sich beim Saarbrücken-Spiel zugezogen hat, gefeiert. Für Müller hatte ich das gewundert, dass er Müller rausnimmt, der, wie gesagt, sehr, sehr gut im Spiel drin war, 2 Torvorlagen schon erzielt hat, also aufgelegt hat. Oder würdest du eher sagen, für mich der logische Wechsel?
Nämlich hat es genauso überrascht wie dich. Also, dass er da Müller runternimmt, ja, fand ich auch krass. Ich habe eher damit gerechnet, dass er vielleicht ein Guerrero runternimmt oder so. Aber dadurch, dass er dann halt auf die Dreierkette umstellen wollte und dann halt mit Musiala, Sané und Kane vorne spielen wollte, habe ich es dann im Nachhinein wieder so ein bisschen verstanden, weil wenn du damit 3 vorne spielen willst, dann ist meiner Meinung nach nur logisch, dass du mit Musiala und Sané zum einen spielst, die sehr schnell sind und die du, ja, mit denen du sehr gut auf Konter spielen kannst und ein Kane, der dann halt noch das ein oder andere Ding in der Theorie vollenden kann. So gesehen habe ich es dann wieder nachvollziehen können. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast.
Tatsächlich absolut genauso. Also ich habe auch, wie gesagt, was ich gerade sagte, ich war so ein bisschen überrascht, dass er Müller runternimmt. Dann habe ich aber, wie gesagt, mir das Spielermaterial, welches halt noch auf dem Platz stand, mal angeschaut. Und ich glaube, du brauchst in solchen Situationen einerseits schnelle Spieler wie ein Sané und auch Kreativspieler wie ein Musiala. Gleichzeitig weißt du aber auch, wenn du einen Müller runternimmst, dass dir natürlich eine sehr, sehr große Kommunikationsbindung einfach auf dem Platz verloren geht, wenn du ihn runternimmst. Man sagt ja auch nicht zu Unrecht Radio Müller, den hat man ja auch sehr, sehr gut immer zu Corona-Zeiten auf dem Platz gehört. Das ist immer so das Gegenpendant, das musst du halt in Kauf nehmen, wenn du ihn rausnimmst. Heute ist es dann sozusagen dann ja absolut gut gegangen. Am Ende haben die Bayern die 3 Punkte geholt. Was ich halt so ein bisschen auch wieder auffällig fand, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, dass die Bayern ja schon gewillt waren, weil man muss ganz klar sagen, wenn die Bayern das Dritte machen in dem Zeitpunkt, dann ist das Spiel gelaufen. Dann zitterst du nicht bis zur 94. Minute. Da muss ich sagen, dass mir da, wie gesagt, die Sauberkeit im Passspiel einfach nach vorne gefehlt hat. Also dass einfach zwar versucht wurde, schnelle Bälle auf den Sané zu spielen, aber die waren teilweise mit so wenig Präzision gespielt oder gleichzeitig ist ein Sané natürlich, wenn er mal einen Ball hatte, auch mal einen Ball versprungen, aber ich will jetzt nicht nur Sané da, wie gesagt, ansprechen, sondern halt generell die Offensivkräfte. Da ist, finde ich, in der Schlussviertelstunde nicht mehr so hundertprozentig viel zusammengelaufen.
Ja, würde ich mitgehen. Passspiel und wie ich es eben so ein bisschen erläutert habe, kannst du vielleicht auch mal sagen, wie du es siehst, dass man zu einfach unter Druck gesetzt wurde, zu einfach angelaufen wurde und damit einfach nicht so richtig zurechtkam. Wie gesagt, vor allem an Alphonso Davies, Minjae Kim würde ich da auch noch mit reinnehmen. Die haben mir da dann im Spielaufbau beide nicht gut gefallen. Vor allem Alphonso Davies, den ich über das gesamte Spiel nicht so richtig überzeugend fand, hatte dann auch offensiv die ein oder andere Aktion, wo er sich vielleicht hätte anders entscheiden können, aber vor allem im Spielaufbau fand ich das. Ja, also jetzt nach so langer Zeit FC Bayern, wo man das eigentlich Woche für Woche gewohnt ist, so hoch gepresst zu werden, aber man hat ja immer wieder in der Champions League die Spiele und ja, so in der Vergangenheit, Bayern-Teams hat es schon auch immer ausgemacht, da cool zu bleiben, wenn man da auch unter Druck steht. Ich weiß nicht, wie du da Alphonso Davies konkret gesehen hast, würde mich mal interessieren.
Ich muss sagen, so richtig konkret habe ich auf Alphonso Davies jetzt nicht geachtet, aber er ist auch natürlich ja ein Spieler, der natürlich oft das mal gepresst wird, weil er sehr, sehr gerne vor allen Dingen es spielerisch versucht zu lösen, einfach hinten rauszukommen. Und wenn er dann halt, wie gesagt, an meinem Dribbling, an einem Gegenspieler hängen bleibt, dann wird es dann meistens sehr, sehr gefährlich. Aber gleichzeitig muss man schon sagen, dass die Bayern ja auch, ich pick jetzt mal das Frankfurt-Spiel heraus, wo sie auch sehr, sehr aggressiv angelaufen worden sind, da ist einfach die ganze Hintermannschaft oder die ganze Mannschaft auf dem Platz ja nicht richtig klar gekommen. Und das war heute natürlich in Anführungsstrichen, war Bayern gegen Frankfurt deutlich schlechter und gleichzeitig hat es Frankfurt, finde ich, auch damals deutlich besser gemacht, aber du hast schon gesehen, dass der FC Bayern in ähnliche Muster verfallen ist, also dass die halt ähnlich Probleme, wie gesagt, hatten und das losgelöst, ob da jetzt ein Kimmich oder ein Goretzka im Mittelfeld spielt oder halt ein Rafa Guerrero und ein Pavlovic, das fängt, wie gesagt, teilweise auch hinten bei der Viererkette halt an, was du meintest mit Davies, also das hat mich, ich fand es so ein bisschen schade, dass, wie gesagt, die Bayern nicht an ihre starke Leistung gegen den VfB Stuttgart anknüpfen konnten. Vor allen Dingen, weil es halt 1:1 die gleiche Elf war, die jetzt sich über 90 Minuten, wie gesagt, sehr, sehr gut einspielen konnte gegen Stuttgart. Das fand ich schon so ein bisschen überraschend, weil man ja auch sagen muss, dass die Stuttgarter ja spielerisch ein ganz anderes Level einfach derzeit haben als der VfL.
Wie haben dir Guerrero und Pavlovic gefallen auf der Doppel-6 heute?
Ich muss sagen, unauffälliger als gegen den VfB. Lag vielleicht auch daran, weil man sich jetzt nach dem VfB-Spiel ein bisschen auch daran gewöhnt hat, dass die beiden im Mittelfeld auflaufen. Man hat ja, wie gesagt, schon auch so ein bisschen ahnen können, dass Goretzka und Kimmich jetzt zum Jahresende nicht mehr ihr Comeback feiern nach ihrer Erkrankung. Ich muss sagen, unauffälliger als gegen Stuttgart. War so meine Wahrnehmung. Und gleichzeitig, ja, unauffälliger. Ich kann da tatsächlich gerade, mir fällt gerade kein anderes Wort groß ein. Ich weiß nicht, wie dir es geht.
Ja, alles gut. Ich fand's, ja, unauffälliger beschreibt's gut. Ich fand aber, dass man in Ballbesitz nochmal ein bisschen besseren Blick dafür bekommen hat, was die beiden können. Also von Rafael Guerreiro, glaube ich, wussten wir es schon so ein bisschen besser dadurch, was er auch bei Dortmund gezeigt hat und was er dann auch mal für die Bayern in Spielen gegen Heidenheim oder gegen Leipzig gezeigt hat. Aber Pavlovic hat man heute dann auch nochmal, also ich persönlich zumindest, einen ganz anderen Blick drauf bekommen, weil er auch einfach nochmal gezeigt hat, wie ruhig er am Ball ist, was für eine Ruhe er da ausstrahlt, wie cool er da ist, was für Drehungen er da drin hat. Ist unfassbar, wie er aufdrehen kann und wie er auch in 1-gegen-1-Situationen gehen kann und einfach was für ein Selbstbewusstsein er hat, also dass er sich da auch mal einen Abschluss zutraut. Also das muss ich sagen, das hat mich nochmal richtig beeindruckt und das hat mir auch nochmal in diesem Spiel dann gezeigt, dass Pavlovic kein oder nicht ausschließlich ein klassischer Sechser ist, sondern auch definitiv einer ist, der auf der Achterposition, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren würde, vielleicht sogar auch auf der Zehnerposition, weil er einfach auch richtig guten Fußball spielen kann und sich, glaube ich, sehr gerne auch auf das Ballbesitzspiel fokussiert, konzentriert. Und ich glaube, dass ihm das am liebsten oder dass er das am liebsten macht.
Er hat auf jeden Fall ein sehr feines Füßchen, er ist also sogar auch beidfüßig, das kommt natürlich einem Spielmacher auf der Sechs natürlich auch immer zugute, wenn du mit beiden Beinen sehr, sehr gute Bälle verteilen kannst. Und ich meinte jetzt auch unauffällig, gar nicht im negativen Sinne, sondern teilweise ist es ja auch was Gutes. Weil, wie gesagt, wir haben uns ja hier schon öfters mal zusammengesetzt und einfach über das Mittelfeld gesprochen, weil uns da, wie gesagt, Sachen vor allen Dingen negativ aufgefallen sind. Und heute, wie gesagt, haben sich die beiden jetzt nicht unbedingt was zu Schulden kommen lassen und haben halt eine grundweg solide Leistung gezeigt. Deswegen war es für mich jetzt einfach ein Spiel, wo sie ihre Leistung, wie gesagt, gebracht haben, aber auch jetzt nicht groß überragt haben, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, weißt du, warum Pavlovic die Ecken nicht mehr geschossen hat? Also das hat mich sehr überrascht, vor allem nach dem Stuttgart-Spiel.
Ich muss tatsächlich sagen, da habe ich gar nicht so drauf geachtet, wer hat sie denn stattdessen geschossen?
Von rechts hat sie auf jeden Fall Sané geschossen und ich fand, die kamen extrem ungefährlich und vor allem nach dem letzten Spiel, wo Pavlovic da schon bewiesen hat, dass er da ein ganz feines Füßchen hat, konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, warum er die nicht mehr getreten hat. Hätte sein können, dass du dir da irgendeine Erklärung für hattest.
Keine Erklärung, mir ist nur noch im Kopf geblieben, dass er relativ zu Beginn einen ähnlichen Standard getreten hatte wie beim 2-0 gegen Stuttgart, auch so sozusagen fast ein Eckball, nur noch halt im Spiel, den halt dann, wo er dann zusammen dann mit Leo Sané dann halt stand und den Ball dann reingetreten hat. Und dieser Ball, den hat er ja reingetreten. Und ich muss sagen, das war wieder eine Flanke, wo ich sage, wow, die kommt echt mit ordentlich Zucht, die kommt in die Gefahrenzone. Das hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Deswegen, wundert es mich tatsächlich jetzt, wenn du sagst, er hat tatsächlich danach kaum noch standardsgroß getreten. Keine Erklärung für.
Naja, hat mich so ein bisschen überrascht. Ich fand noch gegen den Ball, ganz kurz noch, um das Thema immer zuzumachen, hat er mir so ein bisschen mit Guerreiro zusammen, da hat man schon gemerkt, dass sie da auch noch ein bisschen Zeit brauchen zusammen und dass sie da nicht die volle Stabilität ausgestrahlt haben, glaube ich auch ein Grund, warum Tuchel dann auf Dreierkette umgestellt hat. Das Zentrum war da einfach nicht mehr richtig dicht und vor allem, weil die Diskussion meiner Meinung nach auch viel zu viel aufkam jetzt diese Woche, ob Pavlovic denn schon die Holding Six ist. Das ist immer so ein bisschen dieses FC Bayern gehen, was glaube ich viele drin haben, dass sobald da mal einer ist, den man dann aus der Jugend kriegt, dann will man den direkt auf den allergrößten Thron stellen. Und ich finde das, also jetzt mache ich ein größeres Pavlovic-Thema auf, da muss ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Das, was die Bayern sonst in der Vergangenheit ausgemacht hat, war, dass man mit solchen Spielern wie Musiala zum Beispiel, klar kam jetzt nicht klassisch aus der Jugend, oder ein Alphonso Davies, trotzdem, das waren große Talente, die man aber nicht gesagt hat, so, das ist unsere Zukunft, sondern man hat die ganz langsam rangeführt. Bei Musiala war das auch so, der hat schon richtig starke Leistungen gezeigt, aber man ist das sowohl unter Hansi Flick als auch unter Nagelsmann, man ist das noch sehr ruhig angegangen. Der hat dann nicht jedes Spiel über 90 Minuten gemacht, das, was Barca vielleicht mit einem Pedri falsch gemacht hat. Und deswegen, nur mein Fazit deswegen, nicht zu viel jetzt auf die Schultern von Pavlovic legen, sondern auf jeden Fall einen erfahrenen, einen guten Sechser verpflichten, von dem Pavlovic auch noch lernen kann und den man auch Pavlovic ja trotzdem immer wieder reinschmeißen kann und da jetzt einmal ganz locker durch die Hose atmen. Das ist meine Meinung zu der Pavlovic-Thematik. Und jetzt du einmal bitte, Jonas.
Sehe ich absolut ähnlich. Ich würde dir tatsächlich, ich kann gerne die Frage erstmal beantworten. Ich sehe es tatsächlich, wie gesagt, ähnlich. Ich glaube auch, dass Pavlovic Zeit braucht. Und ich finde es auch gut, dass Thomas Tuchel ihn halt lobt und dass du ihm halt, wie gesagt, die Spielzeit zusprichst. Gleichzeitig, wie gesagt, finde ich auch, dass es einfach absolut richtig ist, dann da auch aus Trainersicht, aus Thomas Tuchels Sicht, da jetzt nicht irgendwie ja den großen Überfliegern zu sagen und zu sagen, ja, hier, der spielt jetzt bei mir jedes Spiel und er ist der Beste und für uns auch die Holding Six. Das macht ja Thomas Tuchel absolut auch aktiv in den Interviews nicht. Er lobt ihn zwar, aber er sagt, er hat auch noch viel Luft nach oben in manchen Aspekten. Und ich finde, das ist, wie gesagt, auch die richtige Herangehensweise. Da bin ich absolut bei dir. Ich würde dir eine Gegenfrage mal stellen wollen. Und zwar würdest du sagen, jetzt haben wir ja, wie gesagt, Pavlovic mit Rafa Guerreiro zweimal auf der 6 zusammen gesehen. Ist das für dich ja eine sehr, sehr, sehr gesunde Alternative jetzt nach 180 Minuten, die du gesehen hattest, zu Kimmich und Goretzka? Oder würdest du eher sagen, das wird sich wieder so ein bisschen auch aufsplitten in der Hinsicht, dass vielleicht mal ein Pavlovic mit dem Kimmich spielt oder mit dem Goretzka oder dass ein Rafa Guerreiro mit dem Kimmich spielt? Oder würdest du sagen, da lässt sich Thomas Tuchel vielleicht wieder jetzt so zwei Sechser-Paare sich einspielen lassen, die er dann ab und zu mal so reinwirft?
Ich glaube, ich glaube, dass es sich gut aufsplitten kann, so wie du es gesagt hast. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ich aber trotzdem glaube, ist, dass es für einen Joshua Kimmich, ja, der muss in der Rückrunde schon einiges tun, um da wieder ranzukommen. Also die erste Frage ist, wenn sie einen Sechser kriegen, für Kimmich wird es ganz schwierig, da dann dran zu kommen. Also, dass er wirklich wieder auf seiner geliebten Sechserposition spielt. Die zweite Sache ist dann, die Achterposition wird dann hart umkämpft sein mit Guerreiro, Goretzka und dann halt möglicherweise mit Kimmich. Also, das, was ich jetzt schon daraus schließe, aus dieser Guerreiro-Pavlovic-Kombination, die mir auch gut gefallen hat, ist, dass es für Kimmich auf jeden Fall sehr, sehr schwierig wird, da wieder ranzukommen, weil er mir auch wirklich jetzt alles in allem in der Hinrunde nicht so gut gefallen hat. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das wird sich so ein bisschen aufsplitten, dass man da verschiedene Kombinationen probieren wird, was ja auch gut ist, um flexibel zu sein. Was glaubst du denn?
Ich glaube auch, dass man es aufsplitten wird, um halt verschiedene, ja, situativ auch möglicherweise aufzustellen, um da halt dann ja die richtigen Schlüsse einfach zu ziehen. Ich glaube auch, dass ein Kimmich sehr, sehr mehr liefern muss als jetzt in der Hinrunde. Wie gesagt, für ihn, ich glaube, der ist froh, wenn Silvester ist und wenn das Jahr 2023 zu Ende ist, dass er mit einer guten oder positiven neuen Energie dann ins neue Jahr starten kann und muss. Das muss er dann, wie gesagt, auch. Er muss einerseits beim FC Bayern, denke ich, nochmal deutlich zulegen. Da ist er ja, wie gesagt, seit Monaten in einem Leistungsloch. Und gleichzeitig steht im kommenden Sommer dann ja auch für die deutsche Nationalmannschaft eine Heim-EM einfach an. Und da möchte er natürlich auch gesetzt sein. Und da hat er ja auch jetzt nicht so den leichtesten Stand vorzeit. Also in den letzten Jahren war er absoluter Stammspieler auf der 6, immer gesetzt gewesen. Auch öfters mal die Mannschaft als Kapitän auf den Platz geführt. Und das macht er ja aktuell absolut nicht mehr. Und teilweise haben wir ihn ja auch im DFB-Team auf der Bank wiedergefunden. Also ich glaube, dass Kimmich selber weiß, dass er liefern muss und dass er da gegebenenfalls auch mal ja auf anderen Positionen ausweichen muss, wie zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition, wo der FC Bayern ja mit Nusay Masraoui und Konrad Leimer zwei Spieler hat, die diese Position bekleiden können. Aber gleichzeitig finde ich, ist auch das mit Bayern und Masraoui nicht so richtig diese Erfolgsgeschichte, dass es auch eine sehr, sehr lange Zukunft hat. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass Leimer, glaube ich, auch tendenziell ab und zu ganz gern auch mal im Mittelfeld auflaufen würde und vielleicht auch nicht immer spielen kann, sodass man auch vielleicht im nächsten Jahr auch mal Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition sehen würde. Oder könnte vielmehr.
Ja, würde mich auch sehr freuen, muss ich sagen. Also auch aufgrund dessen, dass, wie du gesagt hast, Masraoui und Bayern, dass es noch nicht so richtig warm wird. Und Leimer, der dann vielleicht auch immer wieder ins Zentrum rückt, bei dem mir heute aufgefallen ist, er muss auf jeden Fall, wenn er langfristig auf rechts spielen will, muss er an seinen Flanken noch ein bisschen arbeiten. Weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist.
Ist mir auch aufgefallen. Ich finde auch immer noch, wie gesagt, dass Nusay Masraoui im Vergleich in der Offensiv deutlich stärker ist. Da ist halt, wie gesagt, der Konrad Leimer ein viel, viel, ja, was soll ich sagen, klassischerer Rechtsverteidiger, dass er halt, wie gesagt, sehr, sehr viel über das Laufen, über die Laufstärke, über die Zweikampfstärke dann in der Defensive kommt und halt weniger den Weg nach vorne sucht. Heute ist mir da tatsächlich aber positiv aufgefallen, dass ich finde, dass er vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ein gutes Duo mit Leo Sané auf der rechten Seite gebildet hat, wo er dann öfters mal Ballgewinne einfach hatte und dann Leo Sané halt auf die Reise geschickt hat. Das hat mir gut gefallen. Das war halt, wie gesagt, über die linke Seite mit Alphonso Davies jetzt nicht so präsent, aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass mit Serge Gnabry und mit Kingsley Coman aktuell natürlich zwei Flügelspieler einfach absolut ausfallen, sodass du eigentlich heute nur mit einem richtig gelernten Flügelspieler gespielt hast.
Kann ich nichts hinzufügen, würde ich genauso unterschreiben. Und ich wollte gerade eigentlich aufs nächste Spiel schauen, aber wie du auch schon goldrichtig gesagt hast, das war's mit dem Fußballkalenderjahr 2023. Eine abschließende Frage hätte ich an dich. Was gibst du Thomas Tuchel für eine Note für die Hinrunde? Das wäre noch, würde mich einfach mal noch interessieren. Wie zufrieden bist du mit dem FCB-Coach?
Da lässt du mir gerade ziemlich wenig Bedenkzeit. Dementsprechend, wenn du dir da schon länger Gedanken drüber gemacht hast, dann lasse ich dir gerne den Vortritt und dann nutze ich die Zeit, einfach mal drüber nachzudenken.
Du weißt doch, über Thomas Tuchel mache ich mir Tag und Nacht Gedanken. Also da kann ich immer philosophieren, was er noch besser machen kann und vor allem, was er schon richtig gut macht. Und wenn ich ihm eine Note geben müsste, würde ich ihm eine 2 geben. Ich glaube, das sind so Punkte, die ich auch schon in den letzten Wochen häufiger gesagt habe. Das Offensivspiel kann noch attraktiver werden. Ich glaube, das wird es aber auch noch. Und das gesamte Bayern-Spiel wird auch noch besser, wenn er seinen Kader mal genau so kriegt, wie er ihn haben will. Und das Zweite ist Kommunikation. Da wünsche ich mir noch so ein bisschen mehr diesen durchgedrehten Thomas Tuchel, den man ja schon auch bei Chelsea kannte, bei den Dortmundern kannte, bei Paris war es jetzt nicht so ganz der Fall, aber ja, dass er auch mal bei PKs so ein bisschen stärker seine Meinung sagt und nicht so sich so bescheiden gibt, was dann auch CL-Auslosungen und so angeht. Also in der Kommunikation kann er noch so ein bisschen mehr. Da fand ich zum Beispiel das Wolfsburg-Spiel heute sehr, sehr gut. Er ist auch an der Seitenlinie viel mitgegangen, hat sich mal mit einem Niko Kovac angelegt. Da war er voll dabei. Das Gefühl hatte ich vor allem zum Anfang der Hinrunde nicht so ganz. Da war mir so ein bisschen, wirkte so ein bisschen zu ausgeglichen fast schon. Deswegen eine 2 mit einer Tendenz zur 1 nach der Saison hoffentlich.
Also grundsätzlich sind wir uns bei der Schulnote 2 absolut ähnlich, einer Meinung, sage ich jetzt mal. Aber ich würde tatsächlich sagen 2 bis 2 minus, weil gleichzeitig habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass es immer noch Spiele gab, wo der FC Bayern, was du meintest, halt nicht so geglänzt hat spielerisch, wie es halt in den Jahren zuvor halt war. Und ich glaube, natürlich hat, das muss man absolut zugute halten, da geht die Tendenz dann wieder Richtung 2, wie er halt die Personalsituation rund um den FC Bayern gemanagt hat. Also wie gesagt, er hat von vornherein gesagt, dass die Kaderbreite nicht zufriedenstellend ist. Und das hat dann, wie gesagt, der FC Bayern ja auch relativ früh in der Hinrunde zu spüren bekommen. Das hat er, finde ich, wie gesagt, ganz gut weggemanagt. Gleichzeitig musst du aber auch sagen, dann gibt's halt, wie gesagt, so welche Sachen wie gegen Saarbrücken. Das war für mich, wie gesagt, irgendwie, ja, schwer nachvollziehbar, dieses Spiel. Gleichzeitig aber auch, muss man auch sagen, ganz klar, die herbe 0-3 Niederlage im Supercup gegen Leipzig. Da hattest du ja auch aus Münchner Sicht überhaupt keine Chance und hattest auch irgendwie so einen blutleeren Auftritt, wie es auch noch in der Rückrunde vergangenes Jahr war. Und das sind so Spiele oder so Aufsätze, natürlich auch wegen Frankfurt. Da wünsche ich mir grundsätzlich so ein bisschen mehr Konstanz, auch gleichzeitig Konstanz, dass die Bayern einfach ja hungrig sind, das Spiel wirklich über 90 Minuten zu dominieren. Und das schaffen sie, finde ich, aktuell zu selten. Und da sehe ich halt aktuell noch Luft nach oben, aber gleichzeitig würde ich eben auch eine gute Zeugnis- oder Halbjahreszeugnisnote ausstellen.
Dann sind wir nochmal gespannt, wie sich das im kommenden Jahr dann entwickelt, vor allem im Januar beim Wintertransferfenster und anschließend dann. Ja, wenn die großen Spiele kommen, angefangen, ja, erste große Spiel dann in Lazio. Also da kommt dann ja schon auch das, wo man dann sagen wird, bleibt Thomas Tuchel über 2025 hinaus der Trainer oder nicht? Also ich glaube, die Saison jetzt, nach dieser Saison wird man sich schon zusammensetzen und dann mal schauen, ob man den Vertrag möglicherweise nochmal verlängert. Also da kommt ja jetzt eine heiße Phase dann auf uns zu. Jonas, ich glaube, dann können wir das so klar sagen, dann hören wir uns nächstes Jahr wieder.
Genau, wir hören uns im neuen Jahr wieder und bis dahin, ja, freue ich mich auf jeden Fall, wie gesagt, was vor allen Dingen personell an der Sebener Straße passiert, wie gesagt, auf und neben dem Platz, was da für Neuzugänge kommen, aber gleichzeitig glaube ich auch nochmal abschließend dazu, dass diese Saison auf jeden Fall der Ausgang dieser Saison wichtig wird, auch für Thomas Tuchel, um halt dann zu gucken, wie geht's für mich weiter, vielleicht auch nicht nur aus Sicht des FC Bayern, dass sie den Vertrag verlängern, sondern auch, dass Thomas Tuchel vielleicht sagt, nee, ich möchte irgendwie eine neue Herausforderung oder Ähnliches, da können wir auf jeden Fall gespannt sein im nächsten Jahr und dementsprechend würde ich sagen, blicken wir mit viel Vorfreude in die Zukunft und dementsprechend, Alex, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch und natürlich auch schöne Feiertage jetzt.
Dir ebenso.
dann hören wir uns in neuer und alter Frische, sag ich jetzt mal, im neuen Jahr wieder.
Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.